Neulich sagte mal wieder jemand zu mir, Kinder sind ein Geschenk. Ja, fand ich ganz cool, würde ich auch so sehen. Ja, Kinder sind ein Geschenk, aber sie sind ein Geschenk, weil wir sie nicht machen können. Ich sehe schon die ersten Grinsen, ja, ihr habt es schon verstanden. Ich weiß, es hat auch was mit Mann und Frau zu tun, aber wir können Kinder trotzdem nicht machen. Denn in dem Moment, wo Samen und Eizelle aufeinandertreffen, da passiert was Besonderes, da passiert ein Wunder, ein Schöpfungsakt, neues Leben entsteht. Es gibt bisher keinen Wissenschaftler, der sich das erklären könnte, wie das funktioniert. Also viele haben schon versucht, das zu reproduzieren, aber sie brauchen immer das Originalmaterial. Sie können das nicht reproduzieren, sie können kein eigenes Leben erschaffen. Und in dem Moment, wo Samen und Eizelle zusammenkommen, da beginnt neues Leben im Bauch der Mutter. Nicht erst nach 9 Monaten ist es lebenswert, das sagen ja auch manche. Nein, in dem Moment, wo Leben entsteht. Und jede Mutter, wir haben ja einige hier heute, echt cool, jede Mutter wird bestätigen, dass da irgendwann was losgeht. Da bewegt sich was im Bauch, da rappelt was, da kickt was, da strampelt was. Man hört ja sogar, oder man spürt es, glaube ich, auch als Mama, wenn die so Schluck aufkriegen. Also jede Mama würde sagen, da ist eindeutig Leben da. Also ein Kind beginnt zu wachsen im Bauch und ist voller Leben. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Es ist auch ein Wunder, ein Wunder. Also jeder von euch, der zu mir sagt, er hat noch nie ein Wunder gesehen, der muss mal kurz zu sich runtergucken und sich angucken. Du bist ein Wunder. Dass du existierst, ist ein Wunder. Das kann keiner erklären. Und Wunder ist ja per Definition etwas, was wir uns nicht erklären können, ne? Also du bist ein Wunder. Tausende Wissenschaftler haben Experimente gestartet und versucht, dieses Wunder nachzubauen, das Geheimnis des Lebens zu erforschen, aber es hat nicht geklappt. Die Bibel sagt dazu in Psalm 127, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Eine Gabe des Herrn. Der Autor ist klar, die Gabe kommt vom Herrn. Ein Geschenk Gottes. Und Kinder sind noch viel mehr. Sie sind ein Geschenk, eine Belohnung. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man keine Kinder hat, dass es eine Bestrafung wäre, aber sie sind eine Belohnung. Und wenn Gott Kinder schenkt, dann meint er es gut. Dann will er uns Freude geben, Freude in unser Leben. Und ihr Eltern, macht euch das bitte immer wieder bewusst. Diese Kinder sind ein Geschenk von Gott, ein Geschenk, das Gott euch gegeben hat. Und Gott hat sie uns gegeben, damit wir Freude im Leben haben. Er traut dir, uns Eltern, so ein Geschenk zu. Wir hatten gerade dieses Bild von diesem Krabbler. Der ist manchmal ganz schön anstrengend. Also jeder, der so ein Kind hat, weiß, da kommt auch manchmal anstrengende Zeiten auf einen zu. Und er sagt, weißt du, ich glaube, du kannst das. Ich glaube, du bist in der Lage, dieses Kind aufzuziehen, großzuziehen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Als ich noch jünger war, so ein Kind, da habe ich Kinder für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Da bin ich so rumgelaufen, habe Kinder um mich rum gehabt, war ja selber ein Kind und habe so gedacht, ja klar, Kinder sind ja normal. Heute weiß ich, dass dem nicht so ist. Ich kenne ganz viele tolle, liebe Menschen, die mir so am Herzen liegen, ganz tolle Ehepaare, die keine Kinder kriegen können. Und es schmerzt mich, das tut mir weh, das zu sehen. Kinder sind keine Selbstverständlichkeit und ich kann dir auch nicht sagen, warum das so ist. Ich kann dir darauf keine Antwort geben. Aber ich darf dir zusprechen, dass Gott dich über die Maßen liebt. Und dass er mit diesem Schmerz, den du hast, mitspürst. Dass er ihn mitlebt. Nein, nicht einfach nur so, ja, ich kann da mitleiden. Nein, er ist da mitten dabei und leidet mit. Denn wir haben keinen fernen, sondern einen mitfühlenden, einen liebenden Gott. Nein, Kinder sind keine Selbstverständlichkeit, aber sie sind ein Geschenk. Ein Wunder und ein Segen Gottes. Segen. Davon haben wir es heute. Wir haben vorher Kinder gesegnet. Die Kinder sind ein Segen und nicht nur für uns Eltern. Also ich glaube, jeder, der auch keine Kinder hat, hat schon Kinder beobachtet. Und Kinder sind manchmal echt drollig. Also die ersten Versuche, so aufzustehen, wieder hinzufallen. Kinder, die Patschehändchen durch die Gegend laufen, auf dem Spielplatz sind. Kinder sind ein Segen für die gesamte Gesellschaft. Wenn wir Kinder anschauen können, dann macht Gott sie uns alle auch zum Geschenk. Wir können uns an ihnen freuen, egal ob es unsere sind oder nicht. Nicht alle sehen das so, weiß ich, ja. Es gibt auch einige, die ärgern sich über Kinder. Das sind so, die so, oh, die machen Lärm, die machen Unruhe, oh, die Kinder nerven, oh, so ein Pack, ey. Können die Erwachsenen sich nicht mal ungestört unterhalten und schon kommt so ein Krabbelding da angelaufen, muss das sein? Oh. Sie sehen vielleicht Kinder als etwas, was man beschäftigen muss. Wenn die nur gut beschäftigt sind, dann können die Erwachsenen wenigstens ihr Ding machen, ne? Und dann sind die Kinder wenigstens ruhig gestellt. Ja, ich verstehe das. Wenn man sich selbst als den Wichtigsten sieht und als das, worum es im Leben geht, dann sind die Kinder in der Tat ein Störfaktor. Aber ist es nicht eigentlich genau das Denken unserer Zeit? Wir sagen ja immer, wir leben in einer individualistischen Gesellschaft, wo es um mich geht, wo ich der Größte und Wichtigste bin. Im Zeitalter des Egoismus könnte man auch sagen, jeder hat das Recht, seine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Das ist doch logisch. Das sind ja meine Bedürfnisse und das wird von allen akzeptiert. Überall. Also allein Amerika, da haben wir so einen Herrn, der ganz groß verkündet, America first. Amerika als erstes. Wir sind die Wichtigsten. Um uns muss es als erstes gehen. Und halb Amerika feiert ihn dafür. Es ist ein Trend. Das Trend zum Individualismus ist auch gleichzeitig ein Trend zum Egoismus. Ein Trend dazu, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Man sagt auch Selfie-Generation. Selfie, schönes Foto posten. Und wer hat am meisten Likes? Selfie-Generation. Alle anderen sind weniger wichtig als ich. Und das Verrückte ist, das zieht sich immer mehr hinein. Psychologen und Neurologen haben wissenschaftliche Studien angestellt und einstimmend festgestellt, ja, unsere Gesellschaft wird zunehmend narzisstischer. Man könnte auch sagen egoistischer oder individualistischer, das kommt in die gleiche Ecke. Ich-bezogener. Vor allem die jüngere Generation, jetzt bin ich mal vorsichtig, ich sag mal bis 35 und auch die mittlere Generation betrifft es auch noch. Aber ja, unsere Gesellschaft wandelt sich. Und es ist klar, wenn die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zum Wichtigsten, zum Obersten, zum Größten wird, dann wird alles andere automatisch zweitrangig. Und oft merken wir das nicht mal, das ist das Fiese. So gesellschaftliche Veränderungen haben die Fiesheit, die schwappen so langsam rein und keiner merkt. Ich merke vielleicht gar nicht mal, dass ich ja auch schon da infiziert bin von diesem Individualismus-Virus. Womöglich denke ich, ich bin so ein selbstloser Held. Wenn ich eine Oma sehen würde, die über die Straße muss, würde ich ihr helfen. Ich sehe nur keine. Ich bin super. So übel bin ich auch nicht. Und vielleicht bin ich auch nicht der super Selbstlose, aber so schlecht bin ich auch nicht. Jesus sagt, es gibt ein Erkennungsmerkmal. Es gibt ein Erkennungsmerkmal, woran wir erkennen, ob wir auf der richtigen Spur sind. Er nennt es so abstrakt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Unser Verhalten, unsere Gefühle gegenüber den anderen, die zeigen recht gut, wo ich stehe. Luther würde sagen, wes Geistes Kind du bist. Manchmal sind es gar nicht so die großen Gesten. Manchmal fällt es vielleicht gar nicht so arg auf, es sind eher so die kleinen Gesten, an denen man merkt, wo ich eigentlich selber stehe. Challenge zum euch selber prüfen. Zum Beispiel beim Essen. Wer kriegt den ersten Löffel? Kennt ihr das so, dieses Beobachten? Man sitzt da rum und dann, wer streckt als erstes den Teller hin? Ich meine, es gibt so die einen, das sind so die mega christlichen Lager da. Nee, nimm du, bitte. Wir haben nachher Mittagessen, ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Aber es ist eher andersrum, dass ich beobachte, dass die Leute schnell hinrennen zum Essen. Das ist das Zeitalter, ich will ja auch nicht zu kurz kommen und zu wenig bekommen und die besten Sachen gibt's nur am Anfang und deswegen muss ich da gut hingehen. Wenn es dir so geht und du Sorge hast, zu wenig zu kriegen, dann bist du vermutlich infiziert. Mit dem Virus, mit dem Ich-Virus. Oder im Gespräch nachher, wir haben nachher Gelegenheit zu reden, das ist super, ich freue mich drauf. Aber im Gespräch achte mal, worauf der Tenor des Gesprächs liegt. Geht es hauptsächlich darum zu erzählen, was ich alles erlebt habe, oder habe ich ein ehrliches, wirkliches Interesse am anderen? Ich frage nach, wie geht's dir, was hast du getan? Und nicht nur so, ja, how are you im Englischen und dann sagt man wieder how are you und alles ist fine, sondern wirklich Interesse. Und so ähnlich ist es auch bei Kindern. Beim Umgang mit Kindern geht es mir darum, die Kinder zu beschäftigen, damit ich Ruhe habe, damit ich mein Zeug tun kann. Oder habe ich ein echtes Interesse? Bin ich im Mittelpunkt und die Kinder sind eine Randfigur? Oder möchte ich mich um die Kinder kümmern? Stell dir mal vor, es ist Weihnachten. ist ja fast schon wieder Weihnachten. Super Weihnachtsbaum, super Geschenke und da gibt es ein Geschenk, das ist richtig, oh, so Gold, Goldverpackung, schöne rote Schleife drumherum und du siehst schon, es ist was Wertvolles, was richtig, richtig Wertvolles. Und obendrauf steht schon etikettiert, was drin ist, da steht Wunder. Und da kommt ein Kind raus. Ja, so ist es. Kinder sind ein Wunder, ein Geschenk. Und sie sind nicht eine Randfigur. Und als Gemeinde ist uns deswegen das auch so wichtig. Deswegen wollen wir uns das auch auf die Fahnen schreiben, dass wir Kinder lehren, Gott zu lieben. Dass Kinder etwas Wichtiges sind. Und wir haben aus dem Grund auch unser Programm da drüben, was die Kinder gerade haben, nicht Kinderbetreuung genannt. Denn es geht nicht darum, die Kinder zu betreuen, als wären sie etwas, was halt stört, damit die Erwachsenen ihr Programm haben, dass die in Ruhe das Gute kriegen. Nein, wir wollen Kindergottesdienst feiern. Die Kinder feiern drüben ihren eigenen Gottesdienst. Aufbereitet auf eine Art und Weise, die für sie passend ist. Altersgerecht. Und sie sollen nicht einfach nur beschäftigt werden, Lieder singen und Spiele spielen. Nein, es ist uns wichtig, dass sie Gott lieben lernen. Dass sie wichtige Inhalte des christlichen, der christlichen Botschaft lernen. Das, was sie schon können. Wir wollen sie zum Glauben erziehen. Jetzt gerade sind drüben 8 Mitarbeiter in 4 Gruppen und Kreise daran beschäftigt, im Plenum und in den 3 Kleingruppen, den Kindern das zu vermitteln. Echt stark. Ich habe mich gefragt, wie es wohl Jesus ging bei den Kindern. Also, er hatte das ja ständig. Damals gab es ja kein Kindergottesdienstprogramm nebenher. Da gab es einfach nur alle Familien auf einem Haufen. Die Kinder waren auch nicht so jetzt in der Schule unterwegs, sondern man hat die alle dabei gehabt. Und wenn da so mal 5000 Leute auf dem Haufen sind, wie viel waren da wohl von Kindern? Die sind ja gar nicht mitgezählt. Da waren bestimmt Kinder en masse. Wie ging es ihm wohl dabei? Er wollte schließlich die frohe Botschaft weitergeben. Er hatte den Auftrag. Es gab was Wichtiges zu tun. Haben die Kinder gestört? Oder waren sie im Weg? Werner hat vorher schon den Auszügen aus Markus 10 vorgelesen. Und da wollen wir uns nochmal kurz eintauchen. Markus 10, Jesus ist mitten im Predigen. Er gibt das gute Wort weiter. Und dann heißt es hier, und sie brachten Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Hey, ruhig! Könnt ihr nicht mal ruhig sein? Ihr stört! Warum müsst ihr jetzt eure Kinder hierher bringen? Das nervt gerade. Guck mal, seht ihr nicht, Jesus redet mit Erwachsenen. Wenn Erwachsene reden, sind wir ruhig. Hey! Ausgerechnet jetzt! Und als Jesus es sah, war es ihm egal. Nein, da wurde er zornig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen! Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, der wird nicht dort hineinkommen. Und er nahm die Kinder auf seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. An einer Parallelstelle heißt es noch, und er herzte sie, er hat sie lieb gehabt. Wenn ich jetzt so ein Jünger wäre, also mal in den Jünger reinversetzt, der Jesus beschützen wollte, da muss ich sagen, es fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Ich habe gedacht, ich tue dem einen Gefallen. Ne? Ich wollte Jesus eigentlich gerade helfen, damit er das wirklich Wichtige tun kann. Und dann dreht er das da um. Und dann sagt er, ja, wenn du nicht bist wie ein Kind, der stößt mich ja hier von Kopf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist schon interessant, Jesus. Komisch. Tut mir leid. Er dreht den Spieß um und anstatt die Erwachsenen zu loben, habt ihr gut gemacht, ihr habt das super alles von mir abgeschirmt, sagt er, nein. Nehmt euch die Kinder zum Vorbild. Wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und dann nimmt er diese Kinder auf den Arm, freut sich an ihnen. Und dann heißt es, nachdem er sie gesegnet hat, was wir auch heute getan haben, ging er fort von diesem Ort. Ja, Kinder sind ein Geschenk. Sie sind ein Geschenk Gottes. Und Jesus ist Gott. Er sieht sie als ein Geschenk, als ein Wunder und freut sich an ihnen. Als Eltern, als Paten und als Gemeinde haben wir die Aufgabe, diesen Kindern Gottes Liebe weiterzugeben. Sie sind mehr als nur nervige Kinder, die halt beschäftigt werden müssen. Kinder den Glauben, Liebe, Jesus lieb zu machen, ist eine unglaublich wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Danke euch Eltern. Danke, dass ihr diese Aufgabe annehmt, dass ihr sagt, wir wollen unsere Kinder im Glauben erziehen. Das ist nicht einfach. Danke, dass ihr das tut. Danke euch Mitarbeitern im Kindergottesdienst, in Move Up, in Move Kids, in Königskinder, die ihr euch jede Woche neu engagiert und sagt, hey, wir wollen, dass die Kinder groß werden im Glauben. Danke jedem in der Gemeinde, der ein Kind aufnimmt, der es herzt. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, jedem, der ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Der nimmt Jesus auf. Anhand der Reaktion von Jesus, er wurde zornig, können wir erkennen, was für eine Bedeutung Kinder für ihn haben und den Wert der Arbeit mit Kindern erst überhaupt einordnen. Diese Begegnung haben wir extra auf die Rückseite der Segenkarten gedruckt, dass wir uns das immer wieder bewusst machen können, vor allem wir Eltern. Segnung. Wir haben sie gesegnet. Kinder sind ein Segen. Was bedeutet das überhaupt? Was heißt das? Warum machen wir Segnen? Was soll denn das? Es bedeutet dreierlei. Oder es hat drei Zielgruppen, könnte ich auch sagen. Zum einen hat es was mit den Eltern zu tun, denn ihr Eltern bezeugt bei einer Segnung und auch ihr Paten, dass dieses Kind zu Gott gehören soll und dass ihr das eure dazu beitragen wollt, dass die Kinder im Glauben aufwachsen, dass ihr für sie betet. Und das braucht viel Geduld, es braucht viel Liebe, es braucht viel Gebet. Zum Zweiten kommt das Wort segnen aus dem Lateinischen. Das bedeutet signare ursprünglich und heißt zeichnen. Das hat man damals gemacht bei Schafen und Rindern. Da hat man den Anfangsbuchstaben des Eigentümers auf die Tiere draufgeschrieben, damit klar war, wem dieses Tier gehört. Und das hat geholfen, damit die nicht total verwechselt wurden. Damit nicht jemand kommen und konnte sagen, das ist ja mein Kind hier, war mein Schaf. Genau. Nee, die wurden gezeichnet. Und wenn wir segnen, dann zeichnet Gott. Dann sagt Gott, hey, dieses Kind, ich wünsche, dass es zu mir gehört. Es ist so ein Eigentumszeichen. Ein Gesegneter gehört auf die Seite Gottes. Und drittens findet in der Segnung noch etwas statt. Wir machen das ja nicht einfach irgendwo, sondern wir segnen hier im Gottesdienst. Wir können ja auch sagen, komm, wir kommen zu euch nach Hause, Segnung abgeschlossen, sondern wir machen das bewusst im Gottesdienst, denn wir als Gemeinde sind Teil der Segnung. Wir stellen uns hinter euch als Eltern, hinter euch als Familie und hinter euch Kinder, indem wir sagen, wir wollen für euch einstehen. Im Gebet, Werner hat es gesagt, wir wollen einen Rahmen bieten, in dem Kinder auch hier bei uns geistlich wachsen dürfen, geistlich reifen können. Das betrifft sowohl die Kinder als auch uns Erwachsene. Gott wünscht sich, und wir wünschen uns das auch, dass wir alle als Christen geistlich reifen. Das klingt so abstrakt, reifen, wie so eine Frucht, und das ist es ja auch. Und wir wollen in die Gemeinde sehen als etwas, wo ein Rahmen schafft, um geistlich reifen zu können. Und denn wir Christen, wir brauchen diesen Rahmen, wir brauchen diese Gemeinschaft. Die Wahrheit ist, Christen brauchen Beziehungen, um wachsen zu können. Wir können gar nicht isoliert voneinander wachsen. Das geht gar nicht. Genauso wenig können es die Kinder. Es gibt so einen Mythos, das zieht sich hinweg durch alle Gemeinden. Das ist so, geistliches Wachstum ist eigentlich eine persönliche und private Angelegenheit. Das geht niemandem was an. So ein Mythos. Das ist aber absolut falsch. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen einander, um geistlich wachsen zu können. Manche denken, es reicht doch vollkommen aus, wenn ich mich zu Hause vor dem Fernseher setze, eine Predigt angucke, ich bete ja auch danach noch, und dann werde ich schon geistlich vollautomatisch reifen. Nein, so funktioniert das nicht. Und es widerspricht der biblischen, neutestamentlichen Lehre. Ich glaube vielmehr, dass es der Einfluss unserer individualistischen Gesellschaft ist. Dass wir denken, ja, es reicht ja, ich habe ja mein Ding, meine Sorgen erfüllt, passt. Ne, so. Das ist vielmehr der Einfluss der Gesellschaft als biblisches Denken. In 1. Johannes 1, Vers 7 wird als Beweis für ein Leben als Christ gesagt, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Da steht hier, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, also Gott, haben wir Gemeinschaft miteinander. Als Beweis dafür, ob jemand im Glauben lebt, schau ihn an, wie er in der Gemeinschaft lebt. Und wenn ein Christ keine regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Christen pflegt, dann muss er sich ganz ehrlich fragen, lebe ich ein Leben im Lichte Jesu? Ich könnte noch mehr Bibelstellen aufzählen, da gibt es noch jede Menge dazu. Aber darum soll es halt nicht so arg gehen. Wir brauchen Gemeinschaft, um geistlich wachsen zu können. Es ist sogar so, die Qualität deiner Beziehung zu Jesus erkennst du im Umgang mit deinen Geschwistern, mit deinen Mitchristen. Hier heißt es in 1. Johannes 5, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben. Der Umgang mit deinen Geschwistern zeigt, wie die Beziehung zu Gott von dir ist, wie die Qualität dieser Beziehung ist. Und wir als Gemeinde, wir wollen darum dazu beitragen, dieser Gottesdienst ist Teil dieses der Gemeinschaft, dass wir aneinander reifen. Und die heute gesegneten Kinder, die brauchen auch diese Gemeinschaft. Wir wollen sie hineinstellen in diese Gemeinschaft. Ihr Eltern, ihr Paten, ihr braucht die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Gemeinde. Ihr Singles, ihr jungen Menschen, ihr älteren Menschen, Senioren, wir brauchen die Gemeinschaft der Gemeinde. Ihr Alleinstehenden, ihr Witwen, ihr Geschiedenen, wir brauchen die Gemeinschaft der Gemeinde. Und wenn du, ganz abgesehen jetzt mal vom Gottesdienst, keine andere Gemeinschaft mit Christen hast, dann mache ich dir Mut. Dann mache ich dir Mut, auf andere zuzugehen und Gemeinschaft zu haben. Ja, Gemeinschaft ist manchmal reibend, könnte man so sagen. Mein Vater hat immer gesagt, wo Reibung ist, entsteht Wärme. Ja, das stimmt. Gemeinschaft, Menschen sind nicht immer einfach, aber jeden Menschen, den Gott dir an deine Seite stellt, nutzt er, um dich reifen zu lassen, wenn du es zulässt. Ich mache dir Mut. Suche die Gemeinschaft. Suche andere Christen, mit denen du dich regelmäßig triffst. In einer Gemeinde bei unserer Größenordnung ist das nicht ganz so einfach, das gebe ich zu. Wen soll ich da jetzt fragen? Wen könnte ich da fragen? Und genau aus dem Grund haben wir draußen einen Infostand und das Welcome-Team geht auf sie zu. Genau dafür sind sie da. Wenn du sagst, hey, gibt's da vielleicht jemand, habt ihr eine Idee? Dann, die haben den Überblick und vermitteln euch gerne. Dann könnt ihr schauen, ob das passt. Wir sind eine Gemeinschaft der Gläubigen und berufen zur Gemeinschaft. Und so hat sich Gott Jüngerschaft vorgestellt. Gemeinschaft, Reiben, Wärme, Wachsen, Reifen. Wenn sich Christen treffen und Jesus in den Mittelpunkt stellen, dann ist das Christus Nachfolge. Wir alle kennen diesen bekannten Vers aus Matthäus 28, wo es um Nachfolge geht. Da sagt er, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie lehrt, zu halten. Alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist genauso für Kinder. Für die Kinder gilt es genauso. Wir wollen sie lehren, zu halten. Und da kommen zwei große Aspekte raus. Und zwar zum einen das Lehren und zum anderen das Halten. Das eine ist das Wissen. Ja, wir können, wir brauchen Wissen. Wir müssen wissen, was bedeutet geistlich zu leben. Aber das Halten ist das Verhalten. Das ist das Tun. Das ist das Leben. Und dazu sollen wir unsere Kinder erziehen. Was für eine Aufgabe, wenn ich so meine Kinder angucke. Soll ich die dazu erziehen, dass sie das halten? Also Lehren kriege ich hin. Lehren kriege ich hin. Ich kann sagen, du sollst nicht und du sollst. Aber dass sie es halten, das ist aber eine ganz andere Sache. Ihr habt vorher ein Schnarchen hören bei der Segnung. Das war mein Sohn. Wie kriegst du dazu, ein Kind es zu halten? Ja, es ist eine wahnsinnig große Aufgabe. Und jeder Christ hier in diesem Raum hat diese Aufgabe bekommen, dass wir einander lehren sollen zu halten. Nicht überheblich, das geht ganz schnell, so eine Zeigefingermethode, die habe ich vorher gesehen als du, ne? Ja, jetzt wisch auf oder so. Nein, das ist überheblich, sondern in einer liebevollen, einer demütigen Art und Weise. Es darf nicht sein, dass wir Gesetzlichkeit hier einführen. Nein, sondern wir wollen unser Leben ganz dem Dienste Jesu geben und ihm ähnlicher werden. Und wie so häufig beginnt das an einer entscheidenden Stelle. Jesus ähnlicher werden, das beginnt bei einer Entscheidung im Kopf. Egal, ob du jetzt Jesus schon persönlich kennst oder nicht. Wenn du Jesus ähnlicher werden möchtest, beginnt es mit einer Entscheidung. Eine Entscheidung zur Hingabe. Und bevor du dich nicht im Kopf ganz bewusst dafür entschieden hast, ich möchte Jesus ähnlicher werden, wird es auch nicht passieren. Es wird auch nicht automatisch passieren. So vollautomatisch, ich gehe in den Gottesdienst, höre zu, gehe nach Hause, wow, ich bin Jesus ähnlicher geworden. Wird nicht laufen. Es beginnt mit einer Entscheidung. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und dann mit der Bereitschaft, sich auch verändern zu lassen. Samuel Smiles hat einen Satz gesagt und der prägt mich und mein Leben. Den finde ich unglaublich gut. Er hat eine eine Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, wer einen Gedanken sät, wird eine Tat ernten. Wer eine Tat sät, wird eine Gewohnheit ernten. Wer eine Gewohnheit sät, wird Charakter ernten. Und wer Charakter sät, wird Schicksal ernten. Alles beginnt im Kopf, mit dieser Entscheidung für Gott und für seine Sache. Neurologen haben festgestellt, dass man unseren Kopf so vorstellen kann, jetzt müssen wir so ein Insight machen, wie so ein neurologisches Netz. Zig Verknüpfungen zwischen Neuronen und was weiß ich kenne mich nicht so gut aus. Aber es gibt auf jeden Fall Elektronen, die wandern von einem zum nächsten. Und wenn ich einen Gedanke habe, dann flitzt da so ein Neuron von einem Hop zum nächsten und läuft da so einen Weg entlang, so einen kleinen Mini-Trampelpfad. Und wenn ich diesen Gedanken nochmal denke, dann flitzt es schon ein bisschen schneller, weil der Pfad wird ein bisschen breiter. Und wenn ich den Gedanken noch 4-5 Mal denke oder mich mit dem Thema beschäftige, dann wird er noch breiter und er fließt noch besser. Es wird quasi sowas wie zu meiner Gedankenstraße. Und aus diesem kleinen Trampelpfad wird sowas wie ein kleiner Weg. Und mein Kopf beginnt, diesen Gedanken in Taten umzusetzen. Es wird Teil meines Lebens. Und wenn ich weitermache und weiterdenke, werden aus dem kleinen Weg eine gute, befestigte Straße. Und das ist verfestigt sich in meinem Leben. Und so kann ganz schnell aus einem kleinen Gedanken eine Straße werden, irgendwann eine befestigte Straße, womöglich sogar eine neurologische Schnellstraße. Und wenn ich noch weiter dran bin, da wird eine Autobahn draus. Und das ist Charakter, meine Lieben. Wenn ich einen Gedanken immer wieder denke, immer wieder ihn verfestige, wird es zu meinem Charakter. Jesus fordert uns jetzt hier heraus und sagt, beginne bei dem zarten Gedanken. Denn den können wir steuern. Wir können steuern, was wir zulassen. Und wenn Jesus sagt, ich wünsche mir, dass ihr mir ähnlicher werdet, dann beginnt es bei einer Entscheidung. Dann beginnt es im Kopf. Was wir denken, unsere ersten zarten Gedanken, haben Auswirkungen auf das, was wir tun. Und wenn wir etwas regelmäßig tun, dann wird es zu einer Gewohnheit. Und aus einer Gewohnheit wird Charakter. Ich habe nochmal einen Mythos für euch, denn es gibt einen Mythos, dass das alles von selbst passiert. Den Mythos, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann werden meine Gedanken sich automatisch sortieren. Und das passiert nicht. Es ist unsere Aufgabe, zu unterscheiden, welche Gedanken ich zulasse, damit ich mich von Jesus zu einem Jesus-Charakter prägen lasse. Das Problem ist jetzt bei Kindern, die können es nur in sehr beschränktem Maße tun. Kinder, die haben ein unglaubliches Wissen. Also was auf die einströmt, und die können das nicht so wirklich filtern wie Erwachsene, sondern auf die strömt alles Mögliche ein. Und die verarbeiten diese Informationen alle zeitgleich und synchron, während wir Eltern nur mit den Ohren schlackeln, aber nicht mitkommen. Und alles, was sie sehen, was sie hören, was sie tun, wird Teil ihrer Gedanken und prägt sie zu einem Charakter hin. Und jetzt kommen wir ins Spiel, wir Eltern und wir Gemeinde. Wir haben die Aufgabe zu filtern. Wir haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass gute Dinge auf unsere Kinder einströmen und einprasseln und die schlechten Dinge rauszufiltern, denn das können sie noch nicht. Im Gesetz nennen wir das den Erziehungsauftrag. Und so werden Kinder geistig geprägt. Und irgendwann kommt dann dieser Zeitpunkt, bei mir, ich fürchte es schon, es dauert noch eine Weile, manche haben ihn schon, da werden die Kinder flügge, ne? Da verlassen sie das Haus und es ist ja auch gut so, wir freuen uns darauf. Und dann wird entscheidend sein, wie ihr neuronales Autobahnnetz aussieht, welche Beziehungen sie haben, wen sie kennen, zu wem sie eine Beziehung haben. Deine eigene Beziehung zu deinem Kind wird entscheidend sein, aber auch die der Freunde. Welchen Freundeskreis hat es? Mit wem ist es zusammen? Mit großer Sorgfalt, mit viel Wasser und Schweiß, wusch und polierte er seinen neuen Wagen. Der 5-jährige Sohn stand dabei und schaute zu. Er hatte die Hände auf den Rücken gelegt, denn der Vater hatte ihn streng ermahnt, ja nichts anfassen. Gell, Vater, meinte er, du musst dir viel Mühe geben und brauchst noch viel Zeit dazu. Ja, mein Junge, antwortete der Vater. Weißt du, dieses Auto ist eine sehr wertvolle Kapitalanlage. Ich will dir das mal erklären. Ich habe viel Geld für das Auto bezahlt. Wenn ich es nicht regelmäßig pflege, verliert es seinen Wert. Da lohnen sich Mühe und Zeit schon, ne? Der Junge schwieg und verfolgte weiter das eifrige Handeln und Hantieren seines Vaters. Nach einer Weile fragte er, aber ich, bin ich keine wertvolle Kapitalanlage? Erschrocken, aber auch unwillig sah der Vater auf und, wie meinst du das denn? Was soll denn das heißen? Na, ich frag ja nur, weil du nie Zeit für mich hast. Kinder haben unglaublich feine Antennen. Die merken das, ob sie nur nebenher laufen, ob sie stören oder ob ich wirklich mir was an ihnen liegt, ob ich eine Beziehung aufbauen möchte zu ihnen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir Zeit mit unseren Kindern verbringen, gute Zeit, in der wir sie gut prägen. Und wir brauchen so dringend eine neue Generation an Eltern, die sagt, ich möchte, dass meine Kinder gut und geistlich aufwachsen. Die sich das nicht einfach nur so laufen lassen, so es wird schon, sondern die wirklich bewusst prägen. Wir brauchen das so dringend. Deutschland, die Welt braucht das ganz dringend. Denn wenn wir es nur einfach so laufen lassen, dann werden die Werte, die Normen, die Ideale der Gesellschaft auf unsere Kinder einströmen und sie werden sie zu ihren machen. Und da müssen wir dagegenhalten. Im Alten Testament sagt Gott, redet mit euren Kindern über das Wort Gottes. Redet ihnen Gottes Wort zu, sprecht mit ihnen, tut das jederzeit. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben. Und es ist weit mehr wert als so ein Auto. Mehr wert als so ein Auto zu polieren und auch mehr Arbeit als so ein Auto zu polieren. Aber ich glaube, das ist eine der wichtigsten und besten Kapitalanlagen, die wir haben. Denn das, was wir dort tun, hat Ewigkeitswert. Es prägt für die Ewigkeit. Und wer sich dieser herausfordernden Aufgabe stellt, Kinder zu prägen, der tut mehr als ein Auto zu polieren. Ganz aktuell bei uns, wir suchen 5 Mitarbeiter für den Kindergottesdienst und auch an anderer Stelle in der Gemeinde. Es ist eine herausfordernde Arbeit. Eine Arbeit, die man nicht einfach nur so, ich lasse es laufen, macht. Ich betreue halt Kinder und dann sind sie ruhig. Nein, denn wir wollen mehr. Wir wollen, dass die Kinder gut geprägt werden. Wir wollen ihnen Gottes Liebe weitergeben. Und wir suchen deswegen Mitarbeiter, die Jesus lieb haben und die sich dafür entscheiden, die Kinder, sich in die Kinder hinein zu investieren mit Hingabe. Mitarbeiter, die bereit sind, sich von Gott gebrauchen und mit einer Leidenschaft entzünden zu lassen. Ganz besonders ihr Eltern, dass ihr sagt, wir wollen unsere Kinder erziehen, auch in der Gemeinde. Und wenn Gott heute zu dir in dein Herz spricht und sagt, Mensch, das wäre eine Aufgabe, das wäre vielleicht dran, dann fordere ich dich heraus, eine Entscheidung zu treffen für diese Aufgabe. Überleg's dir aber gut, denn wie schon gesagt, es ist mehr Arbeit, als ein Auto zu polieren. Bei uns, wir handhaben das so, wir haben so eine Schnupperwoche, da kann man sich das mal angucken und dann entscheidet man sich immer für ein Jahr, also immer bis zu den nächsten Sommerferien mitzuarbeiten und dann kann man wieder neu entscheiden, ja, ich glaube, das ist dran oder ich mache weiter oder nicht. Also wenn du dir das überlegst, komm sehr gerne einfach auf mich zu oder schreib mir eine E-Mail, wenn nachher zu viel los ist, freuen wir uns mega. Es ist eine mega wichtige und wertvolle Aufgabe, aber es braucht vor allem eine Entscheidung zur Hingabe. Wir haben ein ganz tolles Team an Kindergottesdienstmitarbeitern. Manche sind hier, manche sind drüben. Ich liebe das Team. Das sind echt coole Leute. Mit so einer Mitarbeit oder mit Kindern prägen ist das ein bisschen wie mit dem Elternwerden. Ich meine, manche von euch sind Eltern. Kaum ein Paar, also wahrscheinlich kein Paar, das sich dazu entscheidet, Kinder zu kriegen, fühlt sich auch dazu fähig, die Kinder zu erziehen. Also wenn ich so ein Kind kriege, dann fühle ich mich erstmal nicht kompetent dazu. Das kommt dann und da wächst man hinein. Gott lässt einen hineinwachsen, diese Elternrolle. Doch ganz unabhängig davon, ob du jetzt in der Kinder- und Jugendarbeit mitarbeiten möchtest, Gott möchte, dass du geistlich reifst. Und ich möchte das nochmal in 4 Punkten abschließend zusammenfassen. Geistlich reifen bedeutet, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Dass du sagst, ich möchte Jesus Charakter ähnlicher werden. Nicht nur deine Worte, sondern auch deine Taten, deine Gewohnheiten und dein Charakter möchte Jesus prägen. Das ist geistlich reifen. Jesus wünscht sich, dass dein Herz mit seinem schlägt, dass es für die Dinge schlägt, für die sein Herz schlägt. Und Jesus wünscht sich, dass die Menschen in deiner Umgebung ihn erkennen in dir. Im Umgang nachher, im Kaffee trinken, beim Mittagessen, dass wir dort sichtbare Zeichen Jesu sind. Alles beginnt mit einer Entscheidung, habe ich vorhin gesagt. Mit einer Entscheidung zur Hingabe. Und ich möchte uns eine Minute Zeit geben jetzt, bevor ich mit einem Gebet schließe, uns zu fragen, wo stehen wir? Und wenn du sagst, ich möchte das nochmal festmachen, ich möchte diese Entscheidung zur Hingabe für Gott und seine Sache nochmal neu treffen, dann mache ich den Mut, das jetzt in dieser Minute zu tun. In einer Minute schließe ich mit einem Gebet gemeinsam ab. Wir beten. Geliebter Herr Jesus Christus, ich bin ein Wunder, das du geschaffen hast. Wir sind Wunder, geliebt von dir und deshalb wertvoll. Wir sind gewollt, Kinder Gottes. Hab Dank für den Weg, den du uns und unsere Kinder bisher geleitet hast und gelenkt hast. Ich bitte dich, und wenn du es mitsprechen kannst, dann bete es mit, verändere mich und mein Herz. Ich möchte dir ähnlicher werden. Ich möchte, dass nicht nur meine Gedanken, sondern auch meine Gewohnheiten und mein Charakter dir ähnlich werden. Zeige mir, wo ich auf dem Holzpfad bin und falsche Gedanken, falsche Taten und Gewohnheiten einstudiert habe. Vater, gib mir den Mut, dir zu vertrauen, dass du einen guten Weg hast und den Mut, mich von dir verändern zu lassen. Ich möchte mich entscheiden, dir mein Leben ganz hinzugeben. Amen.